So, Geschwister, das Thema dürftet ihr eigentlich sehen, nämlich lebensnotwendige Anweisung für einen Christen. Das hört sich schon sehr dramatisch an, ja? Aber das ist auch so. Ich glaube, dass wir heute back to the woods gehen. Kennt ihr das? Back to the woods, zurück zu den Wurzeln. Vielleicht sagt der eine, das kenne ich schon alles, die Bibelstelle kenne ich sogar auswendig und so. Das mag alles nett sein. Aber ich glaube, wir haben es immer wieder nötig, dass wir daran erinnert werden, zu den Basics des Glaubens zu kommen. Ja? Und ich glaube, wir werden heute alle etwas mitnehmen für unser Leben. Es gibt ja verschiedene Anweisungen, ja, von der Schrift, was wir so mitbekommen. Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr gute Ratschläge. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier nicht geht. Jetzt ist er da. Hier die Ratschläge, ja, Frömmigkeitsstile, da gibt es ja auch unterschiedliche Formen, ja. Die Bibel zeigt uns, wie wir zur Stärke kommen. In der Bibel ist die Weisheit natürlich enthalten, in Jesus selbst, der die Weisheit in Person ist. Die Gottesfurcht, die gesunde Gottesfurcht, es gibt auch eine ungesunde Gottesfurcht, dass man so unter dem Motto, Big Brother watch you, und wenn du einen Fehler machst, schlägt er dich kaputt, ja. Haben auch einige, die aus einer schlechten Kindheit kommen, die Eltern hatten, die das Christentum mit einer übertriebenen Gesetzlichkeit Kindern aufgezwungen haben. Ganz schlimme Dinge sind da passiert unter den Christen, unter den sogenannten Frommen. Ja? Aber wir haben auch einen Verstand und den haben wir als Christen nicht bei der Droge abzugeben. Das denken einige. Wenn ich Christ bin, dann darf ich nicht mehr denken. Das ist völliger Blödsinn. Gerade wenn du Christ bist, sollst du denken. Nur du sollst richtig denken. Der größte Denker, den es gibt, ist Gott selbst. Ja? Also das ist einer der blödesten Argumente. Als Christ darf man den Verstand nicht einsetzen. Das ist eine Beleidigung Gottes. Du bist zum Ebenbild Gottes geschaffen. Du sollst sehr wohl deinen Verstand einsetzen. Nur durch die Sünde ist unser Verstand verfinstert. Und wir brauchen den Lichtschalter Gottes, dass er uns das Licht anknipst, dass wir richtig verstehen lernen. Ja, und dann auch ein Wissen. Ja? Manche sagen ja, ja, Wissen bläht auf, sagte Paulus. Und deswegen lese ich auch meine Bibel nicht und lese keine christliche Literatur und gehe zu keinen Seminaren. Also habt ihr irgendwas falsch verstanden? Wir sollen das Beste rausholen aus unserem Leben mit Gottes Kraft. Kauft euch gute Kommentare zur Bibel. John MacArthur und so, William MacDonald, ja, einer meiner Lieblingsbibellehrer. Kauft euch diese guten Bücher, die Lektüre zur Bibel zu, die Konkordanz, ja, Kommentare, Lexikon zur Bibel, forscht da drinne. Macht diese bekloppte Flimmerkiste aus, da kommen sowieso nur zu 90% Blödsinn raus. Und studiert in den Schriften. Welche lebensnotwendigen Anweisungen gibt es? Das Erste. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42, ist eine ganz wichtige Bibelstelle. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen, im Brotbrechen und in den Gebeten. Und da sind die ganzen wichtigen Dinge schon drin, die wir heute beleuchten. Das Erste ist, sie blieben beständig, das ist so wichtig, beständig, ja. Es gibt so manche Christen, die sagen, ja, ab und zu bin ich ja auch dabei. Ich bin ja ab und zu auch in der Bibelstunde. Aber nicht immer. Zum Beispiel, wenn der HSV spielt, dann habe ich da keinen Bock drauf. Wenn das Wetter so schön ist, dann gehe ich lieber Eis essen. Bist du beständig in dem, was du tust? Das ist eine wichtige Frage. Oder bist du so ein Christ, der wie die Fahne im Wind ist? Heute hi, morgen hot und übermorgen hoppla hopp. Es ist so wichtig, dass wir beständig sind. Und das kann der gute Heilige Geist uns schenken, dass wir treu sind. Wisst ihr, wir hatten jetzt ein Bibelwochenende. Ich habe mich so gefreut. Ein junger Bruder, der sitzt hier wieder, schon wieder. Oder ist er nicht da? Doch, er ist, glaube ich, da. Ne? Wo ist er? Ignaz? Ah, da ist er doch. Siehst du, da hinten sehe ich ihn doch. Ja. In jeder Stunde Feuer und Flamme für Jesus. Seine Bibel dabei, Notizen gemacht. Wow, beständig. Keine Eintagsfliege. Beständig unter dem Wort Gottes. Darauf kommt es an. Ja? Das Problem, dass es in vielen Gemeinden das Wort nicht mehr gepredigt wird. Da predigt man über Politik und über Blumen und über was weiß ich nicht was. Ja? Als ob die Bibel langweilig wäre. Ich habe immer das Problem, ich weiß gar nicht, was ich alles predigen soll. So viel ist da drin. Ich könnte 5000 Jahre leben und hätte immer noch für 100.000 Jahre Predigtstoff. Da ist so viel drin. Das einzige Problem, was wir haben, wir können das gar nicht alles forschen. Ja? Aber das Wort bleibt ja in Ewigkeit, deswegen werden wir auch in der Ewigkeit das Wort Gottes haben. Freue ich mich schon drauf. Ja? Ich weiß nicht, ob du dich auch darauf freust. Ja, freust du dich? Ja, wunderbar. Das Erste ist die Lehre der Apostel, die Wichtigkeit der gesunden Lehre. In Titus Kapitel 1, Vers 9 sagt einer der größten Bibellehrer, den es je gab nach Jesus, nämlich Paulus, er muss an dem zuverlässigen Wort Gottes festhalten, wie er es im Unterricht empfangen hat, damit er imstande ist, aufgrund der gesunden Lehre ebenso wohl zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu widerlegen. Wenn es eine gesunde Lehre gibt, dann gibt es auch eine kranke Lehre. Und es gibt sehr viel kranke Lehren. Auch unter den Christen, unter den wiedergeborenen Christen. Da gibt es manche merkwürdige Lehren. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir an der gesunden Lehre dranbleiben, dass wir studieren und dass wir auch immer korrigierbar bleiben. Es gibt manche Christen, die sagen, das hat der Pastor XY mir immer so gesagt und das ist so. Du musst selbst prüfen, ist es so. Und es kann sein, dass du Erkenntnisse, die du vor 3 Jahren hattest, in 5 Jahren nicht mehr hast. Und du darfst nicht zu stolz sein, wenn Gott dich überführt und sagt, du hast zu kurz damals gedacht. Dann musst du auch bereit sein, als Mann und auch als Frau dich korrigieren zu lassen und sagen, das habe ich gar nicht so gesehen. Sorry, Geschwister, das sind doch ganz andere Bibelstellen. Und wir bleiben alle Lernende. Auch ein John MacArthur bleibt ein Lernender. Ja? Auch ein Roger Levy bleibt ein Lernender. Ich schätze diese beiden Brüder sehr. Aber gegen Paulus sind sie ziemlich unwissend. Und der sagt von sich aus, mein Wissen ist Stückwerk. Stell dir mal deine Frage, die Frage dir, was dein und mein Wissen ist, wenn Paulus sagt, dass sein Wissen Stückwerk ist. Immer schön in der Demut bleiben und in der Lehre der Apostel. Hineinschauen in dem Wort Gottes. Und wisst ihr, die Grundlage der Lehre durch die Apostel und Propheten. Das lesen wir im Epheser Kapitel 2, Vers 20. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten, doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Das ist so wichtig. Das Wort Gottes schenkt uns diese Grundlage, was wir erkennen, was wir daran glauben, und das erfolgt eben halt unser Handeln. Deswegen ist es nicht unwichtig, was wir da rausholen an Erkenntnissen. Haben wir eine ungesunde, falsche Lehre, kommt die in unseren Kopf, in unser Herz und dann in unsere Füße und unsere Beine und aus dem Mund und aus den Ohren. Das prägt uns. Ich gebe euch ein Beispiel. Hast du eine Vorstellung von Gott, dass Gott nur ein Gott der Rache, des Zornes und der Heiligkeit ist? Und du lernst den Gott der Gnade und der Barmherzigkeit und der Liebe gar nicht kennen, dann hast du ein schräges Gottesbild. Und dementsprechend wirst du dich verhalten. Lehrst du aber nur den Gott der Liebe, der Gnade, wie es heute so oft getan wird, so ein Kuschel-Jesus und ein Kuschelgott, den es nicht gibt. Es gibt übrigens auch keinen lieben Gott. Es gibt einen Gott der Liebe, das ist wahr, aber es gibt keinen lieben Gott. Den gibt es nicht. Zeig mir mal die Bibelstelle, findest du nicht. Und dann müssen wir ein gesundes Gottesbild bekommen. Das ist so wichtig. Und das müssen wir lernen. Ja, hier in der Ökumene, da gibt es einen Slogan. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Lehre trennt, aber die Liebe eint. Und deswegen alle in ein Boot. Das ist doch völlig egal, ob du jetzt ein Hindu bist, ein Buddhist. Du betitelst doch Gott nur anders. Ist doch alles gleich. Das ist die größte Lüge. Das glauben die Leute auch selbst nicht im Buddhismus. Die haben den Buddhismus noch nie wahrscheinlich studiert. Da gibt es gar keinen Gott, da bist du selbst Gott irgendwann im Nirvana, gehst du im Nichts auf, das ist die Erfüllung. Völliger Blödsinn. Hat auch mit dem Christsein nichts zu tun. Im Islam, wir haben alle den gleichen Gott. Das stimmt überhaupt nicht. Der Islam sagt ganz klar und deutlich, dass Jesus Christus nicht Gottes Sohn ist und schon gar nicht Gott. Das ist das Gleiche. Das ist dummes Zeug, was Menschen da erzählen. Da dürfen wir uns nicht verblenden lassen. Ja? Also, ganz wichtig. Und Lehre trennt. Ein Stück gebe ich denen recht. Ja, das stimmt. Gesunde Lehre trennt nämlich von kranker Lehre. Gesunde Lehre trennt von kranker Lehre, das stimmt. Aber es ist wichtig, dass wir uns auch klar positionieren. Und das wollen viele heutzutage nicht mehr. Man möchte einen falschen Zusammenschluss wählen. Wir sind doch alle Brüder, wir müssen uns doch lieben. wir haben euch doch so lieb. Ihr habt zwar eine völlige Ehre, aber wir lieben euch doch so. Das ist nicht biblisch, Leute. Das mag menschlich kitzeln im Herzen oder so, ja, aber das hat nichts zu tun. Nichts zu tun mit dem Fundament der Schrift. Wir müssen uns klar positionieren. Das tut manchmal weh. Ich musste mich auch von manchen Brüdern in den letzten 2 Jahren trennen, weil die dermaßen sich verrannt haben und dermaßen eine völlig falsche Lehre ausleben, dass ich sage, da kann ich nicht mitgehen. Das geht nicht. Und das ist wichtig, dass wir das in unserem Leben immer wieder mitnehmen. Die Lehre der Apostel. Ich möchte vielleicht noch auf dieses Bild eingehen. Da gibt es ja auch noch einiges, was die Schrift uns sagt. Ja? Die Entrückung der Gemeinde, da sind wir uns ja alle einig als Christen, oder? Da gibt es ganz viele unterschiedliche Meinungen. Gehen wir durch die Trübsal, ja oder nein? In Anfang, Mitte der Trübsal, Ende der Trübsal, ja? Da habe ich auch eine Meinung, die kennt die Gemeinde, ja? Aber das sind heiße Eisen, ja? Sind schon Leute auch auseinandergegangen. Was, du lernst, du musst durch die Trübsal, du bist ein Erlacher, ich trenne mich von dir. So weit dürfen wir nicht gehen, ja? Die Geheimnisse des Reiches der Himmel ist auch wichtig, ja? Das Buch des Lebens, da haben wir in der Freizeit etwas gehört, ja? Und die Bibel und das Jenseits, da habe ich letztens erst eine Predigt gehalten, wo sind unsere Verstorbenen, ja? Ist auch wichtig. Da gibt es auch Irrlehren, den sogenannten Seelenschlaf von einigen Sekten, lehrt die Bibel überhaupt nicht. Ja? Ist ganz wichtig, dass wir da auch Klarheit haben. Zur Musik sagt die Bibel ganz viel. Und etc., ganz viel ist da noch drin. Es gibt ja richtige heiße Eisen auch. Ja? Ihr kennt die heißen Eisen in der Schrift. Ja? Müssen wir aber trotzdem drüber sprechen. Wenn jemand geschieden ist, darf er sich wieder verheiraten. Ja? Kind Gottes, verloren oder nicht? So, die sind heiße Eisen, ja? Gibt es noch viele andere Dinge, die ich jetzt aber nicht benennen möchte. Und wir müssen immer wieder uns damit auseinandersetzen. Nur weil eine Sache schwierig ist, dürfen wir sie nicht ausweichen. Wir müssen uns dazu stellen. Und wir müssen das auch aushalten, solange es nicht heilsnotwendige Geschichten sind. Aber zum Beispiel, wir hatten mal eine Konferenz, da ging es um das Thema Entrückung, ja? Ich sage euch, da waren Brüder dabei, die hatten einen roten Kopf, da ist eine Tomate wie Mehl weiß gegen, ja? Boah, die anderen, das ist so. Und ich habe irgendwann, haben die gesagt, du bist so ruhig, du musst auch was sagen. Ich sage, Brüder, ich bin der Jüngste, trotzdem muss auch was sagen. Ich sage, Brüder, ich teile das wie Bruder X, das hätte ich jetzt von dir nicht gedacht. Ich sage, Moment mal, lass mich doch mal ausreden. Aber, das ist doch nicht heilsnotwendig, oder? Wir haben 2 wichtige Dinge. Bei der Entrückung der Gemeinde glauben wir alle, dass die Gemeinde entrückt wird. Ja, das stimmt. Super. Und wir glauben alle, dass Jesus Christus wiederkommt in den Wolken und uns nach Hause holt. Ja. So, und jetzt ist der Unterschied. Ich glaube, dass wir vor der Trübsal entrückt werden und du bist der Meinung, irgendwo in der Mitte. Können wir uns vielleicht einig sein? Wir glauben, Jesus kommt wieder. Ja. Wir warten auf Jesus. Ja. Dann ist doch das Allerwichtigste, dass wir bereit sind. Kommt er vor der Trübsal, müssen wir da nicht durch, daran glaube ich. Sollten wir durch die Trübsal müssen, habe ich auch keine Angst, bringt er uns dadurch. Wir müssen bereit sein, oder? Können wir uns darauf einigen? Müssen wir uns dafür jetzt den Kopf einschlagen? Nee, ne? Also, lass uns mal weiter gucken und lass uns vor allen Dingen jetzt mit dieser Erkenntnis, Jesus kommt bald wieder, das glaubst du und ich, auf die Straßen gehen und Menschen einladen, dass sie Jesus finden, oder? Das ist doch viel besser, als dass wir uns jetzt um die Zeitpunkte streiten. Ja, so schnell kann man, und die Brüder waren dann ganz beschämt, da waren noch viele, die waren 30 Jahre älter als ich, die haben den Kopf dann runtergemacht. Ja, man muss nicht immer alt sein, um was Weises zu sagen, ja, glauben manche ältere Menschen auch immer, aber es gibt auch viele junge Leute, die gute Erkenntnisse haben. Das Zweite, ein wichtiger Baustein, eine wichtige, lebensnotwendige Anweisung für einen Christen, also das Erste war die Lehre, beschäftige dich damit, ja, studiere, ja, und das Zweite, Gemeinschaft untereinander, das ist so wichtig, die Wichtigkeit der Gemeinschaft, im 1. Johannes 1,3 steht, was wir so gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Und jetzt hört zu. Und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinen Sohn. Das ist der Schlüssel jeglicher Gemeinschaft. Gemeinschaft gelingt immer, wo das Kreuz im Mittelpunkt ist, wo wir uns alle an Jesus nicht satt genug sehen können. Eine Gemeinde ist dem Tode geweiht, wenn sie sich um den Pastor versammelt. Eine Gemeinschaft ist dem Tode geweiht, wenn irgendein Mensch, wie er auch heißt, im Zentrum ist. Dann ist ein Fluch in dieser Gemeinde. Es muss und soll sich in jeder Form der Gemeinschaft alles um Jesus drehen. Eine gesunde Ehe funktioniert dann, wenn Jesus Christus der Herr in der Mitte ist. Ehe, E-H-E. Ehemann, der Herr, Ehefrau. Wer ist in der Mitte? Der Herr. Und wenn sich dort alles abspielt, wenn Jesus im Zentrum ist, dann sage ich euch, da kann man sich auch mal streiten und Schwierigkeiten gibt's, aber wir werden nicht absaufen. Du kannst nicht untergehen, wenn Jesus der Herr in deinem Leben ist. Das ist unmöglich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das brauchen, die Gemeinschaft. Und deswegen ist der ACCH damals gegründet worden, weil genau das nämlich der Staat möchte, er möchte dieses Weg hier haben, dass wir schön jeder für uns alleine in der Einsamkeit verrecken. Und das werde ich nicht zulassen. Und wenn Sie mich abholen, dann sollen Sie mich abholen. Und wenn Sie mich erschießen, dann müssen Sie mich erschießen. Ich bete, dass der Herr mir hilft, dass ich treu bleibe. Aber das werde ich, solange ich lebe, nicht aufgeben. Wir gehören zusammen. Und ich werde nie, solange ich lebe, einen Christen alleine einsam sterben lassen. Deswegen bete ich zu Gott, sonst werde ich zum Amokläufer, dass von uns keiner ins Krankenhaus kommt, dass wir dort nicht bei sein können, wenn er stirbt. Das ist doch nicht mehr normal. Und das Schlimme ist, dass da viele Christen mit hineingehen in diesen Rudel und lassen sich auseinander dividieren. Das ist ein Frontalangriff aus der Hölle, das sage ich. Das könnt ihr gerne hören und mitgeben, dazu stehe ich. Das werde ich jedem ins Gesicht sagen. Jesus Christus hat uns berufen zur Gemeinschaft. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft in sich selbst, wenn ich das so sagen darf. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die trennen sich nicht. Der sagt nicht, tschüss Jesus, auf Wiedersehen, ich gehe den Weg. Die sind zusammen. Könnt ihr euch das jetzt beweisen? Am Kreuz waren sie da, in der Auferstehung, alle drei beteiligt. Und so müssen wir zusammenbleiben, in guten und in schlechten Zeiten. Und wir brauchen das. Geschwister, keiner von uns hier drinnen kann von sich behaupten, ich brauche das nicht. Denn, Vorsicht, Gefahr. Hebräer 10, 24, 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, das ist es, wir sind verantwortlich füreinander als Christen, keine Egoisten, ob so mir geht's gut. Nein, du und ich, wir sind verantwortlich für den Bruder und die Schwester. Weil wir verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wir, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Es gibt manche Christen, die glauben, ja, aber ich bin Christ und ich kann das auch privat machen, ist kein Problem. Versteht mich bitte nicht verkehrt. Es gibt manche Leute, die sind gesundheitlich nicht mehr in der Lage, das Haus zu verlassen. Für die ist ein Online-Gottesdienst ein Segen, dass sie da zuhören. Aber wenn ich diesen Online-Gottesdienst als Alibi nehme, dass ich so mein privates Christsein pflichten kann, dann ist es falsch. Wir gehören zusammen und zwar auch physisch. Das ist so wichtig. Ja? Nochmal, dass ihr das versteht. Es gibt ja jetzt Online-Gottesdienst und all die Dinge für Menschen, die das Haus nicht verlassen können oder auch mal in einer Notzeit, da wie es gewesen ist, mag es mal eine Zeit lang ganz okay sein. Aber ansonsten treffen sich Christen zusammen. Und wenn der Staat uns das verbietet, dann treffen wir uns im Wald oder auf dem Boot oder im Keller oder was weiß ich wo, oder wir mieten uns ein Flugzeug. Ja? Aber das werden wir nicht zulassen. Wir werden uns zusammen treffen. Das ist die Botschaft, die auch die Bibel kennt. Ich habe so manche schräge Vögel gesehen und Vögelein. Ja? Ich habe noch nie eine gesunde Entwicklung bei einem Christen gesehen, der keine Gemeinde hat. Noch nie. Du brauchst den Bruder und die Schwester, die dir Mut zuspricht, aber die dich auch korrigiert. Und manche sagen, nee, ich gehe in die Gemeinde nicht rein, der Pastor, der gefällt mir nicht. Dann geht er in die nächste Gemeinde, die Frau des Pastors, die ist ja noch schlimmer. Nächste Gemeinde, die Lieder, die sind ja fürchterlich. Bei der nächsten Gemeinde ist mir zu kalt im Gottesdienst, bei der nächsten ist mir zu warm im Gottesdienst. Das sind so, ich sage immer dazu, das sind die Schmetterlingschristen, die flattern von Blüte zu Blüte. Wenn zu mir einer kommt und sagt, Bruder Rosenberg, ich möchte in deine Gemeinde, ich habe dich predigen gehört, super, dann weiß ich schon, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und was ist noch? Wo warst du denn eigentlich? Oh, das ist eine lange Geschichte. Und dann haben wir ein Gespräch, eine Stunde, und dann kenne ich fast alle Gemeinden in Deutschland. Der wird hier keinen Fuß fassen. Wir werden nicht die Sünden, die nicht bereinigt wurden, hier reinlassen. Das machen viele Gemeindeleute falsch. Wenn einer aus einer Gemeinde rausgeht, weil dort er es lehrmäßig nicht mehr aushält und Dinge verdreht werden, das ist was ganz anderes. Ja? Aber manche wandern von Gemeinde zu Gemeinde, weil sie sich nicht verändern lassen wollen vom Herrn Jesus. Ja? Das ist ein Unterschied. Das ist auch wichtig. Also die Gemeinschaft. Das Dritte, das Abendmahl oder Brotbrechen, das war die Basis. Warum ist das so wichtig? Das kann ich euch verraten. In 1. Korinther 12, 11, Kapitel 11, die Verse 23 bis 34, da könnt ihr das nachlesen. Das möchte ich jetzt nicht alles machen. Aber da sind einige Gedanken und die möchte ich euch geben, warum das Abendmahl so wichtig ist. Daran denken, dass unser Herr Jesus für uns zerbrochen wurde. Das ist das, die Symbolik, wenn wir das Brot nehmen und das brechen. Geschwister, und das ist etwas ganz anderes, wenn wir hier zusammen sind. Und das muss uns immer wieder bewusst werden. Du und ich, wir sind Mörder. Ja, ich sag's dir ins Gesicht, du bist eine Mörderin. Du hast nämlich Jesus mit deinen Sünden mit umgebracht. Und ich auch. Und das wird uns bewusst, wenn wir hier beim Abendmahl zusammen sind und das Brot wird gebrochen. Ja, dann bricht jedes Mal mein Herz so ein bisschen, weil ich auf das Kreuz stehe und sage, Herr, du hast dein Leben für mich gegeben. Was habe ich dir angetan? Du musstest rufen, Vater, Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das musstest du ausrufen, weil ich mit meinen Sünden dich mit umgebracht habe. Das Zweite, was uns im Abendmahl wichtig ist, daran denken, dass unser Herr Jesus für uns verblutete und starb. Leute, der hat alles gegeben. Wir sagen manchmal, ach, heute komme ich nicht zum Gottesdienst, das regnet. Heute habe ich ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe gestern nicht so viel geschlafen, ich schlafe lieber noch mal bis heute Abend um 9. Meint ihr denn, dass Jesus sich am Kreuz wohlfühlte? Ich sage euch jetzt, wenn ihr Kopfschmerzen habt, es ist wissenschaftlich bewiesen, Jesus musste grauenhafte Kopfschmerzen am Kreuz gehabt haben. Ich habe mich mal mit einem Arzt unterhalten, der hat es mir mal erklärt, was passiert bei der Kreuzigung. Leute, ich bin da fast vom Stuhl gefallen, als er mir das sagte. Schämen wir uns doch etwas, ja? Er hat sein Leben für uns gegeben und wir sind zu faul, uns ins Auto zu fahren und vielleicht ein paar Kilometer zu fahren. Jesus hat den Himmel verlassen und ist elendig verreckt am Kreuz. Nicht so, wie du das siehst auf den Bildern, so ein paar Blutspuren. Man kann jetzt davon halten, wie man will, die Passion Christi oder Mel Gibson. Ich bin jetzt kein Freund von Mel Gibson, aber so wie Jesus dort aussah, noch mal zweimal so schlimm, so war es. Du hast ihn nicht mehr erkannt. Wir hätten ihn nicht mehr erkannt. Das darf uns doch nicht kalt lassen. Und das ist beim Abendmahl so deutlich. Deswegen ist das Abendmahl so wichtig. Den Tod des Herrn Jesus verkünden, bis er kommt. Ich möchte hier immer dabei sein beim Abendmahl, außer ich liege mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus. Warum? Weil ich vor der unsichtbaren Welt zeigen will, Jesus Christus ist mein Herr. Und das beweise ich, indem ich das Abendmahl nicht nur nehme, aber natürlich ein Teil ist es das. Wir verkünden seinen Tod. Herr, du bist für mich gestorben. Das dürft ihr alle wissen. Die ganze himmlische Welt und auch die dämonische Welt. Ich gehöre Jesus. Das ist hier das Symbol, wenn wir hier das Abendmahl feiern. Und wenn du ihnen ein Stück weit Dankbarkeit zurückgibst, dann gehörst du hierhin beim Abendmahl. Und wenn wir das nächste Mal das Abendmahl nehmen, dann nimm das in diesem Bewusstsein, Herr, du hast mich erlöst. Du hast mich erlöst. Und das bekenne ich hier. Wenn ich so ein Podest hätte, würde ich so hochspringen, ja, und würde das bekennen. Darauf achten, den Herrn würdig zu begegnen. Das Abendmahl erinnert uns, unser Leben muss klar sein. Mindestens beim Abendmahl sollten wir mal genau hingucken, wie unsere Beziehungen aussehen. In unserer Familie, in unserem Bekanntenkreis, am Arbeitsplatz. Ich glaube, da haben wir alle unsere Baustellen. Und es ist so wichtig, dass wir sagen, Herr, ich möchte das in Ordnung bringen. Und zwar bevor du wiederkommst. Wenn Jesus heute Abend wiederkommt oder gleich, hast du keine Chance mehr, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder das Gespräch mit den Menschen zu führen, mit denen du mal schon längst sprechen müsstest. Schieb das nicht auf. Sei nicht zu stolz. Du wirst auf dein Sterbebett eines Tages das bereuen, wenn du nicht mehr die Kraft hast. Vielleicht kannst du dann nicht mehr sprechen. Solange du nur sprechen kannst und klar denken kannst, rede mit diesen Menschen. Am Abendmahl eine gesunde Selbstprüfung durchzuführen, das ist so wichtig. Da müssen wir immer wieder zurück. Ich habe euch ja gesagt, mein Richterstuhl Christi ist jeden Sonntag. Jetzt guckt ihr mich vielleicht an und sagt, ist der verrückt geworden. Beim Richterstuhl Christi wird unser Leben offenbar. Ja, ich warte aber nicht, bis ich da bin. Ich habe mir vorgenommen, jeden Sonntag einen Spaziergang zu machen. Und dann stehen nur ich und Jesus da. Die Leute im Park denken vielleicht, ich habe eine Marmel, weil ich die auch nicht grüße, aber ich gucke wirklich nur auf den Boden, dass ich nicht irgendwo gegenlaufe. Ja? Dann sage ich, Herr, was ist los? Wo stehe ich? Zeig du mir, wie ist meine Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinem Arbeitgeber, zu meinen Cousins, meinen Geschwistern? Was stimmt da nicht, Herr? Zeig es mir jetzt, wenn ich gehe. Was gefällt dir nicht? Ich habe das oft erlebt, 200 Meter weiter. Betest du noch für deinen Bruder? Nein, Herr. Ich möchte Buße tun. Ich habe ihm das versprochen. Das ist mein Richterstuhl, Christi. Vielleicht kannst du es dir auch angewöhnen, einmal in der Woche einen Tag zu haben, wo du dir mal eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit nimmst und sagst, Herr, guck mal auf mein Leben rauf, was gefällt dir nicht und schmeiß es raus. Und hilf mir, dass ich den Mut habe, mein Leben zu ordnen. Wer den Leib des Herrn nicht richtig beurteilen kann, ein Unbekehrter, der darf gar nicht teilnehmen. Ja? Ist ja auch in manchen Gemeinden eine Seuche, dass Ungläubige dann da am Abendmahl teilnehmen. Deswegen lassen wir nur Leute am Abendmahl teilnehmen, die wir kennen, wo wir wissen, die versuchen mit Jesus wirklich unterwegs zu sein. Der Herr kennt natürlich das Herz, aber ich würde nie einen Fremden, den ich nicht kenne, am Abendmahl teilnehmen lassen. Das ist zum Selbstschutz, weil er isst und trinkt sich Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilen kann. Und das Letzte, aufeinander warten. Das fängt schon hier an, wenn wir austeilen. Wir sind in unserem Leben immer so Vorbrecher. Hauptsache ich, ich und nochmal ich. Und der Herr sagt, Junge, entspann dich mal. Und das müssen wir lernen. Das ist eine Symbolik, wenn wir hintereinander gehen. Wir machen das so, hier ist das Tisch und dann sind wir hintereinander und da ist meine Schwester oder so vorne und ich warte. Das ist für mich immer so, als wenn Jesus sagt, du bist nicht der Mittelpunkt der Erde, mein Freund. Merkst du das? Deine Schwester ist jetzt erstmal und nimmt den Kelch und trinkt. Auch für sie bin ich gestorben. Und vielleicht denkst du, ach, manchmal ist das eine blöde Kuh oder er ist ein blöder Ochse. Ja? Aber beim Abendmahl sind diese Geschwister plötzlich vor dir. Und plötzlich wird es richtig ernst. Und plötzlich siehst du, die nimmt das Brot. Und plötzlich wird dir bewusst, Herr, du bist ja für sie auch gestorben. Und dann wirst du so klein mit Hut. So klein. Und da will der Herr uns haben. Merkt ihr, dass es ein wichtiges Fundament ist, das Abendmahl? Es ist wichtig, nicht so oberflächlich ranzugehen. Ja? Ich sage immer, das Abendmahl ist eine doppelte Seite. Auf der einen Seite könnte ich Bocksprünge machen vor Freude, weil ich erlöst wurde durch das Opfer Jesu. Und auf der anderen Seite könnte ich mich totheulen, was ich ihnen angetan habe. Und das ist das Abendmahl. Es ist auf der einen Seite eine Riesenfreude. Herr, du hast alles für mich vollbracht. Und auf der anderen Seite brennt jedes Mal mein Herz, wenn ich sage, lieber Heiland, was habe ich dir nur angetan? Manchmal geht mir das so, dass wenn ich das Abendmahl nehme, dann mag ich manchmal gar nicht aufschauen, weil ich denke, ich kann ihn gar in seine Augen gar nicht eingucken. Wenn er jetzt vor mir stehen würde, was ich ihm angetan habe. Stellt euch das mal vor, ja. Stellt euch mal vor, wir würden vor dem Kreuz stehen vor 2000 Jahren auf Golgatha. Und wir hätten da gestanden, vielleicht mit Maria. Ja. Ich glaube, ich hätte gar nicht hochgucken können. Wenn ich da geblieben wäre, vielleicht wäre ich auch abgehauen als Feigling. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Johannes unglaublich viel Liebe hat? Johannes war der einzige Mann, der am Kreuz war. Ich glaube, das war der Schlüssel. Ich glaube, der hat diesen Blick nie vergessen. Und ich sage dir eins, wenn Gott dir mal, Jesus selbst dir mal zeigt, was er für dich getan hat, so ein bisschen, dann wirst du das nie mehr vergessen. Und dann hörst du auf, dumme Fragen zu stellen. Darf ich als Christ noch rauchen? Darf ich als Christ noch in die Disco? Das sind Fragen, das ist so. Wenn dir bewusst wird, dass dieser Jesus so für dich gelitten hat, dann hast du nur noch ein Ziel. Nicht, ich darf nicht mehr sündigen. Nein, ich will nicht mehr sündigen. Und dann ist die Liebe das Motiv deiner Heiligung und nicht irgendein frommer Druck. Und dahin muss es gehen. Herr, ich will das nicht mehr, weil ich möchte dir nicht mehr wehtun. Du bist mir zu wichtig. Sieh mal, wenn wir einen Menschen wirklich lieben, dann möchten wir ihn doch nicht wehtun, oder? Und wenn wir Gott wirklich lieben, dann möchten wir ihn auch nicht wehtun. Und das Letzte ist so wichtig, Gebetsgemeinschaft. Ich liebe es, mit meinen Geschwistern zu beten. Ich finde das so schön, dass man gemeinsam die Hände falten kann. Wie oft haben wir uns schon hier so getroffen? Vielleicht auch nicht im Sitzen, im Knien oder im Sitzen, im Stehen, ich weiß nicht, im Liegen, keine Ahnung. Gebetsgemeinschaft. Ich habe mich in der Vorbereitung mal so zurückversetzt, als ich 1989 Christ wurde. Da fing das Beten an mit Geschwistern. Und dann bin ich zurückgegangen und dann habe ich mich so zurückgesetzt gefühlt, als Tante Gertrud noch lebte und die alten Geschwister in ihrer kleinen Stube, wie wir da auf den Knien gewesen sind und wie sie für mich gebetet hat. Andere Brüder, die in der Seelsorge mir zur Seite standen, die haben mit mir geweint über meine Sünden und die haben neben mir mich wieder in die Nähe des Herrn gebetet. Das möchte ich nie mehr missen, welch eine Kraft und Macht in diesem Gebet ist. Und ich kann euch das sagen, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt bin, da bin ich in ihrer Mitte. Ich möchte euch zum kurz vorletztes gleich, sind wir gleich durch, ja. Ich war mal mit einem Bruder in der Seelsorge am Beten und dieser Bruder, ich nenne jetzt nicht den Namen, aber dieser Bruder, der ist durch einen schweren Unfall an beiden Hüften, die waren gebrochen und er ging an Krücken. Das war ein älterer Bruder, der war schon damals weit über 60, fast Ende 60, Anfang 70. Und ich war damals ein junger Kerl, 19, 18 Jahre her. Und ich habe den aufgesucht, weil ich Hilfe brauchte. Ich kann dir übrigens raten, wenn du Hilfe brauchst, sei nicht zu stolz, geh zum Bruder, zur Schwester und sag, komm, ich brauche deine Hilfe, wir beide müssen jetzt beten. Und ich bin zu diesem alten Bruder und ich habe ihm mein Herz so ausgeschüttet. Und dann hat der Bruder mich so im Arm genommen, hat mir einen Kuss gegeben, hat gesagt, Christian, mein Junge, wir gehen jetzt auf die Knie. Und dann guckte ich ihn an, ich sage, also ich gehe gerne auf die Knie, ich bin jung, aber du? Dann sagte er, nein. Und dann guckte ich, denke, das meint er doch jetzt nicht ernst. Dann legte er die Krücken weg und ich habe so gedacht, so bestimmt 3 Minuten, 4 Minuten hat er gebraucht, bis er auf die Knie war. Und dann habe ich gesagt, lieber Bruder, aber du bist doch so krank, warum gehst du auf die Knie? Und dann hat er einen Satz gesagt, der hat mich tief bewegt. Dann guckt er mich so an mit seinen liebevollen Augen und sagt, nimmt so meine Hand und sagt, Christian, mein Junge, für den König aller Könige geht es nur auf den Knien. Und dann hat er gebetet. Da hätte ich euch gern dabei gehabt. Ich habe gedacht, ich bin vor dem Thron Gottes. Ich habe mitten im Gebet das erste Mal meine Augen aufgemacht, weil ich dachte, Jesus ist da. Das wünsche ich euch und mir auch, dass wir diese Gebetsgemeinschaft wieder schätzen. Wir haben so eine Gruppe mit dem Handy, ja? Und dann dürfen wir Gebetsanliegen weitergeben. Ist das nicht schön, dass du weißt, ich darf jetzt jemandem sagen, bete für mich, ich bin am Ende. Bruder, ich bete. Ja, manchmal kriege ich so eine Nachricht, Bruder, ich bete für dich. In dem Moment sind meine ganzen Traurigkeiten weg, weil ich denke, guck mal, da ist ein Mensch, der betet für mich. Und ich möchte schließen mit etwas ganz Gewaltigem, nämlich, dass wir im Gebet alle Unterstützung von Geschwistern brauchen. Da gab es eine gewaltige Sache. Im 2. Buch Mose, Kapitel 17, Vers 8 bis 13. Da war Mose auf dem Berg, da unten war der Kampf. Ja, Josua kämpfte gegen Amalek und ihr kennt das sicherlich, als die Hände Mose oben waren, hatten sie Sieg und wenn Mose die Hände sinken ließ, dann hatten die Amalekiter, das ist ein Bild des Gebetes, ja. Wenn wir die Hände hoch haben, beten, dann haben wir Sieg. Wenn sie fallen, gewinnt der Feind. Ja. Und lest mal, was da steht. Ja. Oder ich lese uns das vor. Als die Israeliten doch noch in Rephidim lagerten, wurden sie von den Amalekitern angegriffen. Mose befahl Josua, wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Heer von Amalek. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiten. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Und jetzt kommt es. Solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Dann stützten sie seine Arme, der eine den linken und der andere den rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Das ist eines der schönsten Bilder für die Macht des Gebetes. Und wisst ihr, was mir so groß geworden ist? Wir reden alle hier von Mose. Und das ist auch gut, ja, aber ohne Aaron und Hur hätte es diesen Sieg nicht gegeben. Wisst ihr, was das für mich so bedeutend war? Die größten Männer und auch die größten Frauen im Reich Gottes brauchen einen Hur und einen Aaron, der die Hände stützt. Wenn ein Mose, der bekannt war als ein Beter, auch keine Kraft mehr hatte, dann bist du nicht alleine. Kennst du das auch? Man kann in so eine Dunkelheit reinkommen. Man kann so kaputt sein, gerade wenn man so Depressionen hat, ja. Dann ist man zu müde, auch nur einen Satz, der Kopf geht gar nicht mehr, da kann man manchmal nicht mehr formulieren. Und dann ist es schön, wenn du Brüder und Schwestern hast, die sagen, Bruder, Schwester, ich nehme deinen Arm und ich helfe dir, dass der Arm nach oben gehalten wird. Ich bete für dich. Manches Mal wache ich nachts auf, ich habe sowieso durch meine Erkrankung keinen so festen Schlaf, aber manchmal wache ich einfach auf und muss an bestimmte Geschwister denken. Früher habe ich mich darüber geärgert. Herr, ich will schlafen. Und jetzt bin ich schon wieder aufgewacht. Und irgendwann habe ich damit aufgehört. Wenn ich jetzt aufwache, dann bete ich. Und so manche Nacht, manchmal nachts um 3 oder morgens um 4, schon 5, dann wache ich auf, ja. Und dann kommt mir irgendjemand ins Gedächtnis und dann bete ich. Und oft, sehr oft, am Tag über habe ich dann einen Anruf bekommen. Sag mal, Christian, hast du gestern für mich gebetet? Ich sag, wann denn? Ja, so nachts um 3. Wieso? Weißt du, ich lag mit meinen Depressionen, ich war so am Ende und plötzlich habe ich um 3 Uhr Kraft bekommen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass jemand für mich betet. Ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber das sind so Momente, wo mir der Hals ein bisschen zugeht, wo ich denke, lieber Herr Jesus, wie wunderbar du führst. Mögen wir zurückgehen und zurückkommen zu diesem Basic, was der Herr uns hier gibt, im Wort, in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft der Gläubigen und letztendlich auch im Gebet. Amen. Ich möchte das jetzt so machen, dass wir vielleicht alle mal so eine Minute mit dem Herrn reden können. Vielleicht ist dir heute etwas wichtig geworden und du möchtest das den Herrn sagen. Und vielleicht weißt du ja gar nicht, ob wir alle gesund und heile ankommen zu Hause. Und deswegen möchte ich dir jetzt die Zeit geben, dass du jetzt das, was du auf dem Herzen hast, den Herrn sagst. Nimm dir diese Minute Zeit, bete zu ihm, schütte ihm dein Herz aus und danach möchte ich mit uns laut beten. Wir bleiben sitzen. Thank you.
Lieber Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du immer Sprechstunde für uns hast, auch jetzt. Und du siehst in jedes Herz hinein, siehst Dinge, die wir selbst gar nicht wissen. Und wir möchten dich alle bitten, dass du uns hilfst, dass wir diese vier Grundlagen in unserem Glaubensleben wieder ganz neu beachten. Wir möchten uns beugen, wo wir ein Stück weit die Dinge aus den Augen verloren haben. Wir möchten dich jetzt bitten, schenk uns neu eine tiefe Liebe, dein Wort zu erforschen, und vergib uns unsere Lauheit. Herr, wir möchten dich heute bitten, dass wir ganz neu die Gemeinschaft der Gläubigen wertschätzen lernen. Und dort, wo wir aus fadenscheidenden Gründen manchmal Ausreden gesucht haben, um die Gottesdienste oder die Bibelstunden nicht zu besuchen, vergib uns. Und schenke uns das neu wichtig wird, dass du auf uns wartest dort und dass du uns etwas sagen möchtest. Schenke uns auch, dass wir das Abendmahl noch würdiger nehmen, Herr. Dass uns das noch mehr bewusst wird, was es dich gekostet hat, uns zu erlösen. Und dann möchte ich dich bitten, dass du uns allen hilfst, dass wir viel mehr mit dir reden. Vergib uns, dass wir manchmal mit so vielen Dingen beschäftigt sind, alles in uns reinfressen, mit jedem Menschen sprechen, aber nicht mit dir. Und wenn uns einer wirklich helfen kann, dann bist du es. Und wir möchten das lernen und wir bitten dich, so wie du mit dem Vater in Kontakt warst, so wie du dem Vater alles gesagt hast, so schenk du, Herr Jesus, dass wir das ab heute auch so machen. Dass wir dir und dem Vater alles sagen, was auf unserem Herzen ist. Amen.